Entschuldigung, weiß zufällig jemand, wie ich von Halle 3 in Halle 6 komme, ohne durch die Galeria zu müssen?
Was wäre denn eine Brettspielmesse ohne zahlreiche Asmodee-Neuheiten? Was da genau auf euch zukommt dieses Jahr, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß!
Willkommen beim Bibelradio. Wir haben uns heute drei Leute zusammengesucht. Und zwar habe ich hier den lieben Christoph von der Brettspielbox.
Hallo.
Dann haben wir den lieben Robin, der wieder zurück ist im Asmodee-Land.
Hallo.
Und der Andreas von Klickenabend. Und wir haben uns jetzt gesagt, wir nehmen uns jetzt mal 10 Stunden Zeit und besprechen alle Asmodee-Neuheiten. Nein, wir haben es ein bisschen gerafft.
Ja, 10 Stunden kommen wir knapp durch.
Ihr habt ja tatsächlich ganz viele Herbstneuheiten, was unter anderem daran liegt, dass ihr für mich so eine Art Dachverband seid für ganz viele Entwicklungsstudios und damit sind ja eure Neuheiten von Asmodee alle Neuheiten der gesamten Entwicklungsstudio-Kette, die unter...
Genau, Asmodee selber ist ja kein Verlag im klassischen Sinne. Wir sind eine Group und in Deutschland halt ein Vertrieb mit Lokalisation. Das heißt, unsere Studios, das wirklich 100%ige Asmodee-Töchter sind, arbeiten kreativ, stellen uns die Spiele vor, wir lokalisieren sie, wenn sie gut sind, was meistens der Fall ist, und bringen sie dann auf den deutschen Markt. Und das Gleiche machen wir auch mit externen Partnern, die dann nicht komplett zur Asmodee gehören, aber uns die Spiele auch präsentieren und mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten.
Wobei ja eine Lokalisierung, habe ich so gelernt, auch von euren Redakteuren, nicht immer daran liegt, dass das Spiel gut sein muss, sondern es muss ja auch den Kern in Deutschland dann treffen, sowohl vom Thema her als auch von der Vermarktung her. Es bringt ja nichts, wenn ihr 2000, 5000 Spiele produziert und es ist ein gutes Spiel, aber es verkauft sich schlecht, einfach nur, weil warum auch immer Deutschland dafür keinen Nerv hat, wie zum Beispiel so ein Weltkriegsspiel oder sowas. Das ist in Deutschland ja eher nicht so beliebt.
Das ist richtig. Bei der Spielauswahl kommen viele Aspekte zu tragen und natürlich auch einem Marktfitting auch. Aber trotzdem spielt natürlich auch das Spiel im Vordergrund.
Im Hintergrund haben wir uns jetzt hier eine Liste gemacht und wir würden jetzt einfach mal so vorgehen, dass der Christoph und ich suchen uns immer spannende Themen raus, also immer ein Spiel, was uns persönlich interessiert. Und dann lassen wir den Robin dazu mal ein paar Sachen erzählen. Und ich wäre mal so frei und würde dir den Vorrang lassen.
Ja, prima. Dann nehme ich doch ein Spiel, was ich im letzten Jahr schon gesehen habe, was jetzt bei euch lokalisiert worden ist. Das ist so ein City-Bauspiel, würde ich mal sagen, mit taktischen Elementen und Geschicklichkeitsthemen drin, nämlich Megacity Oceania kommt jetzt bei euch.
Ja, Megacity Oceania von Hub Games. Ich finde, du hast es gut beschrieben. Wir arbeiten an einer futuristischen Stadt. Ist auch so ein bisschen vielleicht Zeitgeist getroffen, denn wir bauen die Stadt auf schwimmenden Pontons auf dem Ozean, weil Bauland ist gerade so ein bisschen schwierig geworden. Es geht wirklich darum, dass wir Baumaterialien sammeln müssen. Wir müssen Aufträge, wie wir die Gebäude errichten wollen, sammeln und dann mit diesem Baumaterial und den von uns genommenen Plattformen bauen wir wirklich ein dreidimensionales Gebäude. Nach verschiedenen Vorgaben, es muss mal eine besonders hoch sein, mal muss ein Torbogen sichtbar sein. Und wenn wir dann der Meinung sind, das ist gut, schieben wir diesen Ponton in die Mitte zum Bauplatz und hoffen, dass das alles nicht zusammenbricht, weil manchmal sind das sehr fragile Konstrukte. Sieht super schön aus, ist richtig raffinierte Kombination aus diesem geschickten Bauen und so ein bisschen halt Action-Picking. Welche Aktion nutze ich, um jetzt Ressourcen zu nehmen oder einen Bauplatz und so. Ich freue mich drauf. Ist wirklich, wirklich schön.
Bringt ihr denn auch diese schöne Matte raus? Weißt du das? Diese Unterlegmatte?
Ich habe zumindest noch nicht gehört, dass wir sie als Vertriebsartikel rausbringen. Es kann sein, dass es für, wenn Events wieder möglich sind, es für solche Sachen als Goodie kommen könnte. Aber auch da habe ich noch nichts Konkretes. Aber die ist in der Tat sehr praktisch.
Genau, wir haben das englische Spiel gespielt, letztes Mal bei euch sogar auf dem Event, soweit ich das noch weiß. Und da hat uns der Autor gesagt, dass es tatsächlich, sie haben ganz viele Tests gemacht, die Matte nicht braucht, aber sieht natürlich optisch schön aus.
Ja, das ist so eine blaue Matte, die diesen Ozean so ein bisschen auch darstellt und mit verschiedenen Ablagefeldern. Und das ist halt so eine Gaming-Mat, ja.
An wen richtet sich das Spiel? Also, was würdest du so sagen?
Ich finde schon, dass es für Familien, die öfter mal spielen, gut geeignet ist, aber auch für Vielspieler immer noch ansprechend ist, weil es diese, welche Aktion ich wann wie ausführe, da kann man auch durchaus sehr gut taktieren. Also es ist so immer die Frage, mit welcher Runde ich es spiele. Ich kann es mit meiner Familie spielen, die jetzt nicht so spielbegeistert ist wie ich, kann es aber auch definitiv mit meiner Core-Runde an den Tisch bringen. Also ich finde so eine gute Mischung von beiden.
Ja, also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal ausprobieren können, mir hat es bisher sehr gut gefallen. Man sollte allerdings nicht größenwahnsinnig werden und die Dinger zu hoch bauen, weil das meistens in die Hose geht.
Du brauchst nur ruhige Hände.
Ja, und vor allen Dingen einen ruhigen Tisch.
Wobei der Gag ist, das brauchst du gar nicht, Robin, weil der Autor selbst ist Epileptiker, das heißt, der zittert die ganze Zeit und sein Ziel war es, ein Geschicklichkeitsspiel zu entwickeln, was auch Leute mit zitternden Händen oder halt die nicht Geschicklichkeitsspiele können, zu machen. Und ich weiß, bei eurem Event, das war mein absolutes Highlight, haben wir das gespielt, ich und der Matthias und noch jemand. Und dann kam eine dritte Person vorbei, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiß. Und die hat das Spiel gesehen, hat gemeint, großer Gott, ich hasse Geschicklichkeitsspiele. Und der Autor hat sie dazu gekriegt, sich an den Tisch zu setzen und sie wollte es nach der Partie kaufen. Fand ich sehr spannend mitzuerleben, tatsächlich.
Ja, ich erinnere mich, ich habe es auch auf, das war das 10-Jahres-Event von Asmodee.
Genau, ja.
Habe ich es auch gespielt und ich fand am Ende, dass wir lassen hier alles einstürzen, auch sehr gut.
Die Monstererweiterung. Ich habe mir hier rausgesucht Trois, das Würfelspiel, weil das Originalspiel, das Brettspiel, kam 2010 raus und ich habe es sowas von geliebt. Das war ein unglaublich gutes Spiel damals von Pearl Games. Und hat sogar eine Erweiterung erhalten, 2012, die Damen von Troyes. Und jetzt habe ich es so verstanden, dass das System runtergebrochen ist auf ein Würfelspiel. Was ist denn dazu zu sagen?
Ja, wir haben eine klassische Roll-and-Write-Umsetzung eines wirklich großartigen, komplexen Spiels. Das Ganze mit bis zu 10 Leuten und trotzdem nur in einer halben Stunde ungefähr, weil alle gleichzeitig ihre Aktionen wählen. Wir haben die Stadt Troyes, wo wir an 9 optionalen Bauplätzen in jeweils, ja, also 4 Tagaktionen und 4 Nachmittagsaktionen Würfelfelder wählen dürfen. Wir würfeln 4 Würfel, platzieren die auf die entsprechenden Feldern. Ein Schwarzer ist dabei, der das Feld blockiert und es sogar zerstört, auch durchaus später bei den Spielern, wenn man sich nicht schützt. Und können dann mit der Wahl dieser Würfel alle gleichzeitig auf unserem Block bestimmte Gebäude bauen. Also es kann eine Festung sein, um mich zu schützen vor dem Zerstören der Gebäude. Es kann eine Kathedrale sein und es kann auch ein normales Gebäude sein. Und am Ende des Spiels haben wir halt verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Gebäuden Punkte zu machen. Je nachdem, ob wir uns auf was fokussiert haben, ob wir eine schöne Mischung haben. Ja, also wirklich eine ganz raffinierte Umsetzung von diesem, ja, wie du schon sagtest, sehr erfolgreichen und sehr guten Spiel.
Es sind ja auch noch dieselben Autoren. Es war ja ein Dreilingwerk von Xavier George, Sébastien Dujardin, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, und dem Alain Aubin. Und das sind auch wieder dieselben Autoren tatsächlich.
Genau, und es ist auch wieder bei Pearl Games erschienen und auch die Optik ist definitiv wiederzuerkennen. Und ich habe auch ein Video mit Sébastien gesehen und er ist so begeistert wie damals.
Spannend ist dann auch immer, tatsächlich, wenn man es so runterbricht, die Spielzeit. Ne, das Originalspiel hat knapp 90 Minuten gedauert und ihr gebt das Würfelspiel gerade mit 20 bis 30 Minuten an. Und meistens klappt das ja wunderbar, dass man einen Mechanismus runterbrechen kann. Natürlich hat es dann nicht ganz die Spieltiefe, aber das Spielgefühl kommt dann halt sehr gut rüber.
Ja, ich finde auch, dass das bei vielen Roll-and-Writes, die auf großen Spielen basieren, das finde ich auch beim Wandel der Zeiten passiert das super.
Definitiv.
Dass du halt wirklich dich in dieses große Spiel versetzt fühlst, ohne es komplett das Gleiche ist. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe es leider noch nicht spielen können, weil wir es noch nicht im Verlag haben, aber freue mich sehr darauf, das mir dann auch mal zu Gemüte zu führen, weil Roll-and-Writes sind schon, ja, eigentlich immer ein Hingucker. Immer ein Spiel wert.
Tja, ich bin mal sehr gespannt, weil das Basisspiel ist bei mir noch eine große Bildungslücke. Deswegen habe ich jetzt erstmal auf das Würfelspiel gefreut.
Man kann nicht alles spielen. Es gibt zu viele gute Spiele.
Was ich aber sehr viel gespielt habe, ist Small World. Und da haben sich jetzt zwei Welten zusammengetan, nämlich Small World und World of Warcraft, auch in einem sehr schönen Wort. Was ist denn da das Besondere dran? Weil das ist ja ein dickes Paket, was da jetzt von Days of Wonder gekommen ist.
Ich glaube, das Besondere ist vor allem die Fusion von zwei Lizenzen, die unglaublich viele Menschen begeistern. Fairerweise muss man sagen, dass World of Warcraft mehr Menschen erreicht als Small World. Es ist so, dass der Autor von Days of Wonder angesprochen worden ist, ob er sich das vorstellen könnte, da zusammenzuarbeiten, und er hat sofort Ja gesagt und hat dann zusammen mit Blizzard und deren Lore-Team das Spiel entwickelt, basierend auf Small World, und hat quasi alles, was er in den Jahren bei Small World auch gelernt oder mitgenommen hat durch die Erweiterung, durch die verschiedenen Varianten und Versionen, da einfließen lassen, so dass es jetzt nicht das komplett gleiche Spiel ist, sondern quasi die besten Elemente von Small World vereint. Also wir haben nicht mehr einen starren Spielplan, sondern wir haben einzelne Inseln, die zusammengesetzt dann immer wieder neue modulare Spielpläne ergeben. Wir haben verschiedene Völkerfähigkeiten, die natürlich alle an World of Warcraft angelehnt sind. Also wir haben Kräutesucher, wir haben Angler, wir haben Orks, wir haben Kobolde, Worgen. Also da findet man auch ganz, ganz viel wieder. Spielfeld ist liebevoll gestaltet mit kleinen Landmarks aus World of Warcraft. Auch da ein gutes, wirklich gutes Spiel, Small World, kombiniert mit einer wirklich coolen Lizenz, die ich selber jahrelang gesuchtet habe. Und ja, es ist ja schon erschienen und das Feedback bisher ist einfach wirklich durch die Bank weg positiv.
Sehr spannend finde ich da übrigens, wenn man sich noch anguckt, das WoW kam ja raus, damals das Computerspiel 2004, meine ich, und die haben heutzutage immer noch 4 Millionen Spieler pro Monat. Das ist der Hammer. Ja.
Du meinst jetzt nur in Deutschland?
Das ist jetzt, glaube ich, nur Deutschland. Ich glaube, weltweit haben sie 32 Millionen pro Monat, die da subscribed sind. Ist schon krass. Ja. Weil das Spiel hat auch 15 Jahre auf dem Buckel, das Computerspiel.
Ich bin ja ausgestiegen nach Cataclysm. Deswegen, ich bin nicht mehr ganz up to date, aber ich weiß, dass mich das Spiel damals wirklich massiv begeistert hat und ich viele schöne Erinnerungen damit verbinde, wie ich generell mit vielen Spielen sowohl analog als auch digital schöne Erinnerungen verbinde. Aber was World of Warcraft auch geschafft hat, ich habe viele Menschen, mit denen ich immer noch befreundet bin und mich auch so treffe, halt über WoW kennengelernt. Vielleicht auch eine coole Verbindung von Computer und Brettspiel, weil Brettspiel kann das Gleiche.
Definitiv.
Wenn das eine super Überleitung ist.
Ihr habt auch ein zweites Spiel, was zwei Lizenzen oder mindestens eine Lizenz mischt, die sehr, 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 sehr beliebt ist. Ich würde sagen, noch mehr als World of Warcraft. Und zwar ist ja inzwischen seit eurer Unlock-Reihe sehr, sehr beliebt. Und da kommt tatsächlich ein separates Unlock raus mit Star Wars Lizenz.
Was soll ich dazu sagen? Ja, kommt leider erst nach der Messe, kommt wahrscheinlich so im November raus. Ich freue mich einfach. Unlock ist großartig. Ich bin Unlock-Fan der ersten Stunde. Als ich das 2016 von den Space Cowboys in Frankreich vorgestellt bekommen habe und sofort, wir haben es auf Französisch gespielt und ich kann kein Französisch. Sie haben uns das ein bisschen translated und zwischendurch. Und seitdem finde ich einfach, boah, Unlock ist so gut und es ist immer besser geworden. Ich habe jetzt den Epic Adventures, die 7. Box, auch durchgesuchtet und freue mich jetzt einfach auf Unlock Star Wars. Wieder 3 Fälle und halt in einem geilen Universum.
Ich bin sehr darauf gespannt, wie viel ihr Star Wars eingebunden habt. Also ob da Bilder drin sind oder ob da halt auch ein bisschen Text drin ist. Bin ich sehr gespannt.
Ich denke, also ich habe es leider noch nicht gesehen, muss auch gestehen, ich versuche mich dann nicht zu spoilern, weil ich sie halt auch nicht spielen möchte. Beneide da unsere Lokalisation auch nicht, wenn sie die halt übersetzen und testen müssen und die ganzen Rätsel ins Deutsche bringen. Die Bilder, die ich gesehen habe, sind definitiv Star Wars. Die Themen sind ja auch Star Wars. Wir sind einmal Imperium, einmal Rebellen und einmal die Schmuggler. Also die Schurken. Von daher, wir haben drei ganz eigenständige Geschichten im Star Wars-Universum. Und Fun Fact vielleicht noch, sogar meine Frau freut sich drauf und meine Frau hasst Star Wars.
Was?
Ja, ich weiß.
Mein Beileid.
Da ist doch mal irgendwas falsch gelaufen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe schon mit ihr gespielt und es war sehr nett. Ja, bleiben wir mal in dem etwas futuristischen. Time Stories ist ja die eine Reihe abgeschlossen worden und jetzt, ja, man kann eigentlich sagen, im Sommer habt ihr mit der neuen Reihe begonnen. Was ist da anders? Und es kommen ja auch jetzt wieder neue Fälle heraus im Vergleich also zu den weißen, zu der weißen Reihe für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel davon mitbekommen haben.
Es gibt bei Time Stories Revolutions, wie die blaue Reihe ja heißt, zwei Bereiche, die quasi verändert worden sind. Zum einen brauche ich kein Grundspiel mehr, sondern jede Box ist komplett eigenständig spielbar. Ich habe das gesamte Material drin, ich habe alles, was ich brauche, um es zu erleben, und ich habe streng genommen nicht mehr diese aufeinander aufbauende Geschichte. Die kann ich erleben, wenn ich mir das Kampagnenmodul die Experience hole, also sprich, das ist eine Art Erweiterung, die es uns ermöglicht, uns als Agenten fortzuführen. Also wir haben ja in Time Stories immer die Wirte, die wir übernehmen, aber streng genommen ist ja jeder Spieler ein Agent der Agency und den können wir mit dieser Experience-Erweiterung, mit diesem Modul quasi von Mission zu Mission weiterentwickeln und neue Sachen sammeln. Aber das brauche ich nicht, um die einzelnen Fälle zu erleben und auch zu genießen. Und das ist quasi so ein Add-on für Menschen wie euch, wie mich, die das Ganze gerne zu einer großen Geschichte verknüpft haben möchten. Der andere Bereich bei Time Stories sind wirklich mechanische Änderungen, die auch aus viel Feedback der Community und auch generell aus Learnings rausgekommen sind. Und zwar, wir würfeln nicht mehr, sondern Proben werden jetzt durch einen Kartenstapel verbessert oder in seltenen Fällen auch ein bisschen erschwert. Das heißt, wenn mein Wirt zum Beispiel Stärke 3 hat und eine Aufgabe erfordert Stärke 2, schafft er das mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Er zieht dann eine Karte, die diese Zahl modifiziert. Das kann von minus 1, ich glaube, es gibt eine minus 2 in dem Stapel, 0, plus 1 und plus 2. Quasi diesen Wert variieren und ich weiß ungefähr, was kommen kann. Also weniger Glücksfaktor durch diese Sterne. Und die andere große Änderung ist, dass das Zurücksetzen abgeschafft worden ist, sondern wir haben jetzt eine Art Zeitkristall, der genaue Name ist mir gerade entfallen, mit denen wir unsere Aktionen bezahlen. Und wenn wir diesen Vorrat, den wir haben, aufgebraucht haben, können wir den auffrischen, ohne das gesamte Spiel resetten zu müssen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Änderung, weil so cool dieser Effekt, dieses Element des Resets ist, je öfter ich es gespielt habe, desto mehr habe ich gedacht, so, jetzt würde ich gerne auch diese Runde zu Ende spielen, weil sonst muss ich wieder komplett von vorne anfangen und eigentlich hätten wir es geschafft. Und das haben sie wirklich durch diese Änderung aufgehoben.
Ja, es ist auch sehr gut gelungen. Also mir hat es bisher gut gefallen und irgendwie hat man jetzt Lust, wieder in das Time Stories da einzutauchen, weil eben du wirklich auch mit anderen Leuten eben halt so diese Abenteuer spielen kannst, ohne dass du jetzt so diesen Kampagnenmodus da drin hast. Ne?
Ja. Ja, mich hat's auch wieder reingezogen. Ich habe das Hadal-Projekt, was der erste Fall ist, der schon erschienen ist, noch nicht gespielt, aber die Damien, diese Demo-Promo-Szenario, was ja eine Vorgeschichte zu einem späteren Fall ist, und habe auch dann sofort mit meiner Runde, haben wir die Entscheidung getroffen, wieder mit Time Stories anzufangen und freuen uns jetzt sehr drauf.
Es gibt da übrigens auch einen ganz großartigen Roman, der dazwischen spielt, den meine Frau gerade durchgelesen hat. Muss ich sie demnächst mal fragen, wie er ihr gefallen hat.
Ich fand ihn also auf jeden Fall lesenswert. Ich habe ihn natürlich auch gelesen und muss sagen, es fängt das Thema ganz gut ein. Und viele Sachen, die man im Spiel mitbekommen hat, werden da auch aufgegriffen und zumindest angerissen. Aber man muss auch, um den zu genießen, nicht alles gespielt haben. Finde ich eine sehr gute Lösung.
Ja, es ist ganz kurzweilig geschrieben. Also kann man mal so nebenbei lesen.
Als Weihnachtsgeschenk dazu packen.
Sozusagen.
Ihr bringt ja auch immer wieder, oder alle Verlage bringen ja auch immer wieder gute alte Spiele raus, Neuauflagen, die halt auch immer noch sehr gut sind, immer noch genauso modern wirken, aber viele Leute nicht kennen. Und dazu zählt ein 10 Jahre altes Spiel, Seven Wonders, was 2010 damals rauskam. Und ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, aber ich meine, es war eins der ersten, was den neuen Spiel des Jahres Anthrazit Purple bekommen hat. Und jetzt ist die Neuauflage ja auch verändert worden. Kannst du dazu mal was sagen? Was habt ihr geändert und was machen denn Leute mit der alten Auflage? Weil die haben auch so ein bisschen Angst, wenn jetzt eine neue Erweiterung rauskäme, ob das kompatibel ist oder nicht.
Fange vielleicht mit dem an, dass ich diese Angst nehmen kann, ohne sie komplett zu nehmen. Repos hat gesagt, dass keine neue Erweiterung zu Seven Wonders kommen wird. Sie haben mir von vornherein gesagt, sie möchten 7 Erweiterungen machen. Mhm. Das haben sie getan. Wir haben ja zuerst Leaders, dann Cities, dann gab es Babel, was ja 2 Erweiterungen in einem sind.
Korrekt.
Und dann gab es die beiden Anniversary Packs, 7 Years of 7 Wonders. Und dann gab es Armada. Damit sind es 7 Erweiterungen und Repos hat gesagt, das reicht. Dementsprechend da keine Sorge. Aber es ist korrekt, dass die neue Version nicht mit den alten Versionen kompatibel ist, was an den vor allem optischen Änderungen liegt. Die Kartenrückseiten sind völlig überarbeitet, die Wunder sind neu gestaltet und größer, die Karten sind ebenfalls neu gestaltet und vor allem sehr viel übersichtlicher. Das Ganze ist sehr stark optisch nochmal aufgewertet worden. Also ein Spiel wie Seven Wonders, was ja 2011 das erste offizielle Kennerspiel des Jahres war, hat natürlich Dinge geprägt und ist immer noch ein, für mich, ich meine, ich bin ja bekennender Seven Wonders Fan, für mich immer noch eins der Spiele, was ich am liebsten spiele, weil es einfach super elegant ist und nie langweilig wird, obwohl es ja recht kurz auch ist. Und so eine grafische Aufwertung, so eine Modernisierung auch der Baukettensymbole, die sie in Seven Wonders Duell eingeführt hatten, war einfach jetzt für Repos an der Zeit.
Was ist denn deine Lieblingserweiterung? Und wird es die anderen auch noch geben?
Also es wird alle Erweiterungen geben. Also sprich, Cities, Leaders und Armada wird es in der neuen Version geben. Babel hat Repos sich gegen entschieden, weil Babel auch einfach nicht so gut angekommen ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Babel ist für mich persönlich auch die schwächste Erweiterung. Ich persönlich finde die Leaders-Erweiterung am schönsten, weil sie eine neue Phase einführt und dem Spiel mehr Zielgerichtetheit geben. Also wenn ich meine Leader auswähle, konzentriere ich mich sehr viel stärker darauf, das zu erreichen, was mein Leader sinnvoll macht. Also Punkte oder Ressourcen oder so. Dann finde ich Cities am besten und dann Armada.
Okay, mir hat Armada jetzt sogar sehr, sehr gut gefallen. Also das ist mittlerweile sogar an meine Stelle Nummer 1 da gerückt, wenn ich Seven Wonders spiele. Ist einfach irgendwie so ein bisschen mehr von allem ist.
Ich muss gestehen, ich spiele es am liebsten mit allen 3.
Aha, ja, das habe ich jetzt noch nicht geschafft.
Eine Erweiterung ist aber auch neu in der Welt, ne? Also ich meine, für das Seven Wonders Duel bringt ihr eine separat komplett neue Erweiterung.
Das ist richtig. Seven Wonders Duel Agora kommt leider auch erst kurz nach der Messe raus, aber sehr kurz nach der Messe. Ist eine Erweiterung, die in dem Duellspiel wirklich nochmal ein knackiges Element hinzufügt, nämlich den Senat. Es gibt jetzt einen Senat mit 6 Kammern und in jeder Kammer gibt es ein Dekret. Und wir kämpfen jetzt mit Senatoren, das sind entweder Politiker oder auch Verschwörer, um die Vorherrschaft in diesen Senatskammern. Und wer eine Senatskammer kontrolliert, kriegt den Bonus des Dekrets. Das sind so einfache Sachen wie, wenn irgendjemand eine grüne Karte baut, kriegst du Münzen, und zwar in Höhe des Zeitalters. Können aber auch Kostenreduktions- für Wunderausbaustufen sein und. Und was mir in meiner ersten Partie Agora leider entglitten ist, da hat meine Frau mich richtig fertig gemacht, wenn ein Spieler zu irgendeinem Zeitpunkt alle 6 Kammern des Senats kontrolliert, hat er sofort gewonnen. Und da muss man richtig drauf achten. Was das Spiel auch reinbringt, sind durch die Verschwörer solche sogenannte Intrigenkarten. Die kann ich durch den Einsatz einer Karte wie auch ein Weltwunder quasi vorbereiten, bauen und sie dann irgendwann im Spiel einsetzen. Und die sind schon nicklig, also tun richtig weh. Schlimmste Intrige, die ich meiner Frau angetan habe, war, zerstöre ein ausgebautes Wunder, und dann hat sie mal eben ihre 9 Punkte von den Pyramiden verloren.
Also das, aber ich habe mit 10 Punkten Vorsprung gewonnen, mehr von daher. Dann, ne?
Ich muss doch auch mal gewinnen dürfen.
Machen wir mit Erweiterungen weiter. Also ihr habt ja für eure gut laufenden Spiele Just One, Concept und Dixit jeweils eine Erweiterung angekündigt, ne?
Haben wir. Ich hoffe, wir reden gleich auch noch über Nicht-Erweiterungen, sonst klingt das so, als würden wir dieses Jahr nur Erweiterungen rausbringen.
Nee, dann habe ich das jetzt nur in einem Bundle zusammengefasst.
Alles gut, es sind auch Erweiterungen, auf die ich mich wirklich freue, weil sie genau das sind, was die Spiele brauchen gerade. Just One und Concept sind sehr einfache Erweiterungen, die aber wirklich genau das tun, was halt für die beiden Spiele richtig ist, nämlich neue Begriffe bzw. neue neue Worte reinbringen. Bei Just One sind es, ich möchte nicht lügen, ich glaube 130 neue Begriffe, die quasi hinzukommen. Und bei Just One haben wir jetzt auch 2 zusätzliche Bänke und 2 zusätzliche Stifte. Sprich, wir können mit der Erweiterung dann mit insgesamt 9 Leuten Just One spielen. Klar, man kann auch jederzeit sagen, ich hole mit 2 Just Ones und spiele dann mit 14, das geht auch, aber ich glaube, 9 ist öfter realistisch. Und Concept, neue Begriffe, macht auch, ich glaube, 100 neue Karten für Concept. Dixit Mirrors, das ist die Dixit-Erweiterung. Das sind 84 neue Karten für Dixit mit neuen Motiven, neuen Illustrationen von einer neuen Künstlerin, glaube ich. Und ja, bringt einfach wieder neue Kreativität in Dixit. Ich glaube, liebe Lüt, es hat jetzt jedes Jahr, seit es Dixit gibt, eine Erweiterung rausgebracht.
Yep.
Und sie waren alle großartig.
Würde mich ja mal interessieren, ob ihr irgendwann mal zum Jubiläum eine Big Box rausbringt.
Naja gut, das ist glaube ich jetzt die 10. Erweiterung. Das sind dann also 840 Karten. Dann hast du noch die Karten aus dem Grundspiel und die Karten aus Dixit Odyssey. Hui.
Christoph, Entschuldigung, ich hab dich übersprochen.
Nee, alles gut. Ich meinte nur zu Dixit, dass das so ein comicartiger Stil ist. Den fand ich sehr, sehr spannend, sehr interessant.
Bei Dixit, ja, das Schöne an den Dixit, ja, auf jeden Fall. Das Schöne an den Dixit-Erweiterungen ist, dass du dich immer für eine Version entscheiden kannst, die dir optimal zusagt. Ich erinnere mich noch, dass mich die Dixit 7, die 7. Erweiterung, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, total begeistert hat.
Ihr habt sonst ja auch nicht nur Erweiterungen, wie du so schön sagst. ihr bringt ein Spiel raus von, das ist glaube ich ein spanischer Verlag, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, und zwar von Ludonova, mit einem Wasserflugzeug, was dann demnächst in deutscher Sprache erscheint. Und das Spiel heißt Yukon Airways.
Ja, das ist richtig. Das ist ein, ich finde, sehr klassisches und gut gelungenes Eurostyle-Game. Wir haben Pick-up-and-Deliver-Elemente zusammen mit Dice Placement, Dice Picking. Also Ziel ist es, mit unserem Wasserflugzeug entlegene Gebiete des Yukons anzusteuern und dort die Passagiere hinzubringen. Die werden durch verschiedenfarbige Würfel dargestellt. Auf dem Spielfeld an den Zielorten sind ebenfalls farbige Würfel platziert. Und wenn ich es so schaffe, dass ich einen Passagier dahin bringe, wo ein Holzwürfel seiner Würfelfarbe ist, kriege ich noch einen Bonus, mit dem ich mein Flugzeug verbessern kann. Klar, warum machen wir das Ganze? Um Geld zu verdienen, weil wir wollen ja unsere Fluggesellschaft vernünftig betreiben. Und knifflig wird es vor allem dadurch, dass ich gucken muss, dass ich mit dem Treibstoff hinkomme. Die Flugstrecken haben verschiedene Reichweitenkosten vom Sprit her und ich kann verschiedene Ziele anfliegen, muss aber halt wirklich schauen, dass ich zwischendurch durch Bonusaktionen, durch irgendwelche Boni auftanke oder insgesamt genug Sprit von vornherein gelagert habe. Und das Ganze machen wir 6 Tage, Montag ist Ruhetag. Und wer nach 6 Runden also dann das meiste Geld verdient hat, gewinnt.
Ich finde, rein optisch ist das Spiel das perfekte Beispiel, dass wir im Jahr 2020 sind. Wenn man sich die Spielertableaus anguckt, das sieht aus wie ein Mini-Cockpit, sowohl mit den Buttons on-off als auch mit den Tankanzeigen, die man bewegen kann. Das ist großartig bei Spielen, dass man so reingezogen wird von der Optik her, weil das inzwischen alles möglich ist von der Produktion. Ja.
Auf jeden Fall, also produktionstechnisch ist so viel möglich und ich habe das Spiel lustigerweise heute erst für mich auch nochmal ausgepöppelt und vorbereitet. Und da fand auch diese Dials, diese Rädchen, diese Anzeigen in dem Cockpit richtig cool und dachte mir auch so, oh ja, das sieht aus wie ein Flugzeug. Und auch die Holzstanzen, sorry, das muss ich noch ganz kurz sagen, jeder Spieler hat halt wirklich so ein Wasserflugzeug als Spielfigur. Ich meine, wie cool ist das denn?
Als du es zusammengebaut hast, ging das gut?
Es war ein bisschen fricklig, die Rädchen zusammenzustecken. Das erste war noch knifflig und dann hatte ich für mich den Dreh raus, wie es am besten funktioniert. Also da ist richtig, man muss beim Zusammenbau einmal sich ein bisschen Zeit nehmen, so 10, 15 Minuten, dann hast du aber alle 4 Tableaus zusammen.
Okay. Ja, ich habe das mittlerweile auch gespielt. Ist jetzt schon ein paar Wochen her. Derjenige hatte auch davon berichtet, dass das erste etwas kniffliger ist. Danach ging es dann. Ich fand das Spiel sehr gut, aber es hat einen sehr hohen Interaktionsgrad drin und kann teilweise auch etwas fies sein. Also wenn man jemanden da so Routen wegnimmt, die man so schön geplant hat, muss man teilweise auch schön flexibel umplanen. Also das hat seinen Reiz. Es ist jetzt kein locker leichtes, schönes Spiel, wie das Cover das so ansieht oder anscheinend macht. Da steckt schon einiges mehr hinter.
Ja, aber das magst du ja, wenn ich mich an unsere Ragusa-Partie erinnere. Da kann man sich...
Ja, also ich finde das toll, aber ich sag ja nur, also es sieht so schön aus, so idyllisch mit diesem Wasserflugzeug, was da so durch Alaska fliegt. Oder nee, Kanada ist das, glaube ich, ne?
Das ist Kanada,
und, ja. Es ist nicht ganz so idyllisch, wie das Cover den Anschein hat. Also das ist schon teilweise ziemlich hart.
Ja, es kommt halt auch immer darauf an, mit wem man spielt. Es gibt ja Leute, die spielen sehr aktiv darauf, anderen was wegzunehmen. Und es gibt Leute, die spielen mehr für sich.
Ja, das stimmt. Raten
wir mal kurz, wie Christoph spielt.
Ich hatte den Eindruck, dass ich mich noch sehr zivilisiert verhalten habe bei unserer Partie.
Das stimmt.
So, da gab es eine Person, die war ein bisschen intensiver dabei.
Christoph, du bist wieder dran.
Ja, ich weiß, ich habe gerade fast den Ball verpasst.
Ich habe ihn rausgebracht.
Colt Express wird ein neues Spiel erhalten. Das nennt sich jetzt Colt Super Express. Kann man das als Colt Express Light bezeichnen oder wäre das dann zu hart ausgedrückt?
Das Spiel ist
oder das Taschenformat Colt Express Pocket.
Colt Express als Kartenspiel. Es trifft eigentlich alles schon den Kern der Sache. Wir haben quasi das gleiche Spielprinzip. Wir sind wieder die bekannten Schurken, die den Zug überfallen wollen. Wir programmieren wieder mit Karten unsere Züge. Das Ganze allerdings ein bisschen schneller und auf einer reinen Kartenauslage. Es ist sogar noch ein bisschen nickliger geworden, denn was jetzt auch passiert ist, dass am Ende einer jeden Runde der letzte Waggon abgekoppelt wird. Und sollte da ein Bandit drauf sein, scheidet der für diese Runde aus. Und wir können sogar andere Schurken, andere Banditen vom Zug runterschießen. Also es geht sogar noch ein bisschen wilder zu, aber das Ganze auch noch ein bisschen schneller. Hm. Was man vielleicht noch ganz kurz sagen kann, im Spiel sind außerdem gleich zwei Zusatzmodule enthalten, mit denen wir auch von diesem Runterfallen gerettet werden können mit einem Pferd. Und das andere ist, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, ach genau, schnell reagieren, dass ich aufstehen kann und direkt schießen kann.
Ihr habt ja auch sozusagen, könnte man jetzt fast behaupten, langsam so eine kleine Reihe mit euren ganzen Entwicklungsstudios, die mit Dixit angefangen hat. Dann gab es das Spiel Mysterium letztes Jahr. Ich komme gerade nicht auf den Namen, auch von Libelud wieder, eins in der ähnlichen Reihe. Und
das Obscurio.
Genau, das Obscurio. Und dieses Jahr soll erscheinen, beziehungsweise erscheint dann bei euch Paranormal Detectives von Lucky Duck Games, war glaube ich der Originalverlag.
Genau, ist nicht von Libelud.
Was ähnliches Konzept aufweist, aber mehr ein Partyspiel ist, so wie ich es verstanden habe.
Ja, also wir spielen mit, ich glaube, bis zu 6 Leuten. Auch in Paranormal Detectives ist ein Spieler der Geist, der den paranormalen Ermittlern Hinweise geben möchte, wie er denn gestorben ist. Der größte Unterschied ist zumindest schon mal von der Ausrichtung des Spiels her, dass wir nicht komplett kooperativ spielen. Es gibt zwar eine kooperative Variante im Spiel drin, grundsätzlich ist es aber so, dass jeder Ermittler versuchen möchte, den Fall als erster zu lösen. Auch die Art, wie der Geist kommuniziert, ist ein bisschen abwechslungsreicher und ja, mehr in Richtung Party. Wir haben verschiedene Interaktionskarten, die die Ermittler nutzen können, um den Geist eine Frage zu stellen. Und der Geist beantwortet dem Ermittler diese Frage basierend auf der Art der Interaktionskarten. Das kann sein, dass der Geist nur ein Ouija-Brett benutzen darf. Das kann sein, dass der Geist nur stöhnen darf, um irgendwas anzuzeigen. Oder zum Beispiel die Karte, die man jetzt momentan natürlich nur in sehr engen Gruppen machen sollte, in der Familie. Geisterhafte Berührung, dass der Geist etwas auf dem Rücken des Ermittlers malt, um damit die Antwort zu geben. Also alles in allem eine sehr abwechslungsreiche Art, dieses Ermittlungsprinzip darzustellen. Was mich sehr begeistert, ist das falsche Wort, aber was ich wirklich interessant und spannend fand, ist, in der Regel gibt es einen Passus, der sagt, dieses Spiel beschäftigt sich mit dem Tod und ist damit natürlich auch ein bisschen ernster manchmal. Und es gibt auch skurrile, makabere Fälle, sowie Fälle, die Themen behandeln wie Drogen, die vielleicht für Kinder nicht geeignet sind. Und der Verlag ist hingegangen und hat diese Fälle, es gibt insgesamt 28 Fälle im Spiel, glaube ich, und eine App bringt auch immer neue, hat diese Fälle markiert. Das heißt also, ich komme als Eltern, wenn ich das mit der Familie spielen möchte, nicht in die Bredouille irgendwas spielen, aus Versehen, was für die Kinder vielleicht nicht geeignet wäre.
So, dass ich bekomme jetzt das in die Verpackung und sehe dann, das kann ich spielen und das lasse ich dann direkt beiseite.
Genau, es ist direkt auf den Fällen so markiert, dass du weißt, diesen Fall bitte nicht mit kleinen Kindern.
Dann habt ihr, und das passt eigentlich jetzt gerade zum Thema, mit Mysterium Park, jetzt ein Spiel, das ist glaube ich jetzt von Libelud, ne?
Ja, das ist von Libelud.
Herausgebracht oder bringt es jetzt heraus, was das Ganze glaube ich eher so in Richtung eines Jahrmarkts oder Zirkus hineinbringt, ne, das Thema.
Genau, es spielt jetzt in einem Zirkus. Wir haben eine reine kartenbasierte Spielversion. Es spielt sich sehr ähnlich zu Mysterium, ist aber halt anders illustriert, hat ein anderes Setting. Und spielt sich auch ein bisschen schneller als Mysterium, weil die Regeln ein wenig gestreamlined worden sind. Vom Grundprinzip her ist es aber wirklich das eben ja ein sehr ähnliches Spiel, was durch die neuen Ansatz und wer findet Zirkusse? Nicht gruselig, das Ganze ja nochmal sehr spannend gestaltet.
Wir haben dann auch eine weitere Lizenzgeschichte. Lizenzen sind ja immer auch mal modern. Ich finde es dann gut, wenn das Lizenzen sind, die mich persönlich immer betreffen und sehr interessieren. Star Wars ist davon eine. Die andere ist natürlich alles, was rund um die Welt von Harry Potter ist. Und ihr habt ein Spiel im Angebot, das nennt sich Ein Jahr in Hogwarts, was, soweit ich das verstanden habe, ein kooperatives Spiel ist, aber als auch eine Variante hat, dass einer gegen alle spielt.
Genau, es ist von Topi Games, die kannte ich vorher auch noch nicht. Und es spielt wirklich quasi ein Jahr in Hogwarts und wir wollen als Team da spielen und das quasi dieses Jahr gut umbringen. Also wir haben so schöne Elemente wie die Rumtreiber, die Karte der Rumtreiber drin. Wir haben natürlich die bekannten Charaktere, die wir verkörpern können. Wir spielen Quidditch-Match und so. Und ja, es gibt in dem Spiel eine Variante, die wirklich so ist, dass einer die Gefolgsleute des Dunklen Lords spielt. He who must not be named. Und die anderen versuchen halt, ihn aufzuhalten.
Sozusagen wie bei Pandemie die Verräter-Variante dann.
Ich muss gestehen, ich konnte das Spiel wirklich noch nicht spielen. Das ist noch nicht mal bei uns auf Lager. Es wird während der Messe bei unserer Aktion wieder im Spiel in deiner Stadt, in teilnehmenden Händlern vor Ort sein. Aber ich selber konnte es noch nicht ausprobieren, deswegen habe ich den direkten Vergleich nicht. Aber von den Regeln her liest es sich halt ungefähr so, ja.
Kannst du zu dieser Aktion noch 2-3 Sätze mehr sagen?
Gerne. Wir haben uns überlegt, weil ja leider Gottes das Treffen, das Zusammenspielen dieses Jahr auf der Spielemesse so nicht möglich ist, dass wir natürlich unsere Studios und uns auf der digitalen Spiel, wie jetzt hier auch im Bibelradio, präsentieren. Danke auch nochmal für die Einladung. Aber gleichzeitig wollten wir überlegen, wie können wir den Menschen dieses Stöbern, dieses Entdecken und dieses Ausprobieren trotzdem ermöglichen. Und haben dabei dann gedacht, die Läden, der lokale Handel, hat natürlich durch die vielen Maßnahmen und die Hygienekonzepte, die bei denen schon etabliert sind, die Möglichkeit, Menschen quasi das Spielen möglich zu machen vor Ort. Und haben dann gesagt, okay, ihr seid ein lokaler Handel, meldet euch bei uns, wenn ihr mitmachen wollt, und wir geben euch vom 22. bis zum 24. oder 25., je nachdem, ob Verkaufsostner Sonntag oder nicht, Messeneuheiten. Also Spiele, die eigentlich wir sonst in Essen auf dem Markt oder präsentiert hätten, exklusiv für das Spielemesse-Wochenende in den Laden. Wenn wir es schaffen und bei euch in der Region ein Erklärer ist, geben wir euch noch einen Erklärer dazu, der halt auch unter den Bedingungen und den Maßnahmen der Hygiene die Spiele präsentiert und euch beim Verkauf ein bisschen unterstützt. Ja, und laden alle Menschen ein, vorbeizukommen, die Neuheiten sich anzuschauen und quasi wie auf der Messe, wenn man direkt begeistert ist, sie auch direkt mitnehmen zu können. Und das sind von den Neuheiten, die wir jetzt präsentiert haben, ich glaube 17 oder 18 Stück, die wir dann wirklich in den Handel direkt bringen konnten.
Ihr seid ja flächendeckend in Deutschland dann tätig, ne?
Es sind 100 und ich glaube 116 Läden.
Kann man das einsehen bei euch auf der Homepage, wer da alles dabei ist?
Genau, wir haben eine extra Seite dafür, die heißt wiederimspiel.de. Und da haben wir sowohl einen Store-Locator mit allen teilnehmenden Läden und Stand jetzt, weil wenn das ausgestrahlt wird, haben wir ja quasi schon die Messe, auch eine Gesamtliste aller Spiele, die vor Ort sind.
Da sind tatsächlich einige dabei. Ich bin gerade auf der Webseite. Das sind schon ein paar Shops.
Ja, da hat unser Sales-Team auch sehr viel telefoniert. Wir haben mit vielen E-Mail-Kontakt aufgenommen, Newsletter geschickt. Wir haben auch, und das war uns wichtig, den lokalen Medien in jeder Stadt Bescheid gesagt, dass das stattfindet, um auch da die Menschen wirklich darauf aufmerksam zu machen. Denn den Handel unterstützen ist uns als Asmodee immer wichtig. Ja, und natürlich den Menschen die Spiele zu bringen, weil ich weiß selber, wie traurig es ist, dass man auf der Messe jetzt dieses Jahr nicht physisch stöbern kann.
Also super ist auch, man kann auf der Website tatsächlich nach seiner PLZ gucken, die Kilometer angeben und er zeigt einem die Teilnehmer. Wenn ich bei mir bereit bin, bis zu 40 Kilometer zu fahren, sind es bei mir zum Beispiel jetzt 6 Läden, die dabei mitmachen oder Lokationen. Sehr cool.
Ja, ich bin auch, also
muss ich gleich mal ausprobieren. Ich muss ganz ehrlich
sagen, aber ich wohne auch in Frankfurt. Ich glaube, da hat man Vorteile, wenn man Berlin, Frankfurt, Hamburg in den Großstädten wohnt wahrscheinlich.
Ja, ja, du wirst lachen. Das, also ich habe ja den Presseverteiler aufgebaut für die Presseinformationen an alle lokalen Medien. Da waren viele Städte bei, von denen ich noch nie was gehört habe.
Ach, da schon. Das tut mir leid. Wir können vielleicht noch 2-3 Spiele erwähnen in dem Slot. Ich habe hier noch gesehen, ihr führt die Buchreihe weiter, die so beliebt ist von Plaidhead Games, richtig war das?
Du meinst das Forgotten Waters.
Genau.
Ja, wir machen mit Plaidhead das nächste Crossroads Game. Auch das semi-kooperativ. Wir sind eine Piraten-Crew, alle auf dem gleichen Schiff angeheuert, wollen natürlich mit unserem Captain zusammen Abenteuer erleben und die Aufgaben des Captains erfüllen. Gleichzeitig hat aber, wie so oft, jeder auch noch so seine ganz eigene Agenda. Und dementsprechend arbeiten wir zwar zusammen, aber trotzdem auch jeder für sich. Und Crossroads Game heißt ja, dass im Laufe einer Kampagne jede Entscheidung, die ich im Laufe des Spiels treffe, Einfluss auf den weiteren Verlauf hat. Es ist halt kein Legacy-Game, wo Material verändert wird und so, aber wir haben dieses Storybuch, dieses Spielbuch drin, wo wir uns halt durch die einzelnen Szenarien spielen und ja mit Würfeln Aktionen ausführen. Und das Ganze ist, das ist zum ersten Mal bei einem Crossroads-Game mit einer kostenlosen App unterstützt. Die ist webbasiert und die hilft uns noch ein bisschen dabei, durch das Spiel zu führen.
Braucht man die App zum Spielen? Also ist das sozusagen ein wichtiges Element oder wird das auch ausgetauscht durch, wenn man keine App hat?
In dem Fall ist sie wirklich erforderlich, aber läuft auf jedem Gerät.
Ich wollte nur sagen, ich habe zwischenzeitlich auch mal nachgeguckt, bei mir sind es auch 6 Geschäfte. Und ich wohne in Bonn. So.
Also wer weniger als 6 Geschäfte hat, wohnt schlechter als Christoph und ich. So sieht's aus.
Und bei YouTube würden wir jetzt sagen, schreibt die Anzahl eurer Läden in der Nähe in die Kommentare.
Das könnt ihr übrigens im Bibel-Chat machen. Kurzer Hinweis darauf. Interaktiv sind wir auch. Also schreibt doch die Anzahl eurer Läden in den Bibel-Chat hinein. Ja, Zombie Kids ist letztes Jahr super gelaufen. Jetzt packt ihr noch eins drauf und die Kinder sind ein bisschen älter geworden mit Zombie Teens.
Ja, von Scorpion Masqué. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Das Spiel wird dieses Jahr leider nicht mehr erscheinen in Deutschland. Du hast aber quasi die wichtigsten Teile schon zusammengefasst. Es ist die Weiterentwicklung, also die Älterwerdung von Zombie Kids Evolution. Wir haben wieder ein Legacy-Spiel. Wir haben wieder Charaktere, die sich weiterentwickeln, neue, die hinzukommen. Und ich weiß zumindest von Scorpion Masqué, dass einige Überraschungen in den Umschlägen warten. Frag mich jetzt aber leider bitte nicht, wie das Spiel funktioniert, weil ich mir das noch leider nicht anschauen konnte.
Ja gut, kann ich nachvollziehen, aber dann freuen wir uns halt auch für das nächste Jahr drauf.
Scorpion Masqué wird es aber, soweit ich weiß, in Essen präsentieren. Von daher auf der digitalen Spiel. Wer also sich für das Spiel interessiert, ab zum Stand von Scorpion Masqué. Das gilt übrigens für quasi alle Spiele, die wir jetzt genannt haben. Forgotten Waters ist leider nicht dabei. Und meines Standes nach jetzt ein Jahr in Hogwarts auch nicht. Die anderen müssten aber alle auffindbar sein.
Also es gibt keinen Asmodee-Stand, sondern es gibt dann einen Stand von Days of Wonder, von Repos etc. pp.
Korrekt. Alle unsere Studios präsentieren sich selbst, weil sie sind ja auch eigenständig. Das ist ja das Asmodee-Prinzip. Und wir haben für dieses Jahr gesagt, es gibt nicht diesen großen Asmodee-Stand, sondern wirklich jedes Studio präsentiert sich und wir unterstützen sie für deutsche Versionen und so weiter.
Andreas, jetzt rennen wir ja die ganze Zeit wie die Katze um den heißen Brei um das eine Spiel herum, ne?
Das ist richtig. Es gibt noch ein wahres Highlight, wo sich wahrscheinlich die meisten Blogger und wahrscheinlich auch die meisten Spieler Deutschland und weltweit drauf freuen.
Jetzt bin ich gespannt.
Du weißt das doch.
Also es fängt mit
P an. Ich habe eine Vermutung, aber...
Genau, es fängt mit P an und hört mit einer Zahl auf.
P3. Nein.
Das ja, sollte es ja ursprünglich werden, aber es ist nicht.
Stimmt.
Uns ja überrascht.
Stimmt, es ist ja wie bei einer Fernsehserie, was man ja manchmal macht oder bei Filmen, ein Prequel statt ein Sequel.
Ja, wobei ich auch echt nicht wüsste, wie die Geschichte nach Legacy Season 2 noch weiter hätte gehen können.
Aliens?
Ja, Pandemic Legacy Season 0. Auch genau. Für alle, die jetzt zuhören, im Laden, während der Messe. Und ja, ich glaube wirklich, ich brauche gar nicht so viel dazu sagen. Es ist die Vorgeschichte zu Pandemic Legacy Season 1, kann aber auch unabhängig davon gespielt werden. Wir sind jetzt im Jahr 1962, mitten in der Hochphase des Kalten Krieges. Wir spielen CIA-Agenten. Wir versuchen, eine Bedrohung der Sowjets mit der Biowaffe Medusa aufzuhalten und haben wieder unglaublich viel Material, was das Spiel entwickelt, was neue Sachen reinbringt. Wir haben Dossiers, wir haben die Boxen wieder mit drin. Das Spielprinzip ist weiter Pandemic, aber natürlich auf das Szenario angepasst. Wir müssen Einsatzteams zusammenstellen, wir müssen Aufträge erfüllen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, auch wenn ich es leider noch nicht spielen konnte, dass wie immer nicht alles so ist, wie es scheint.
Das Cover, ihr hattet ja damals ja auch den Gag, dass Pandemie Legacy Season 1 gab es ja in zwei Farben und Legacy Season 2, dass das sozusagen ein Riesencover bildet. Ich glaube, das Nuller ist jetzt da gar nicht dabei, das ist jetzt wirklich komplett separiert auch vom Coverart, ne?
Genau, das ist so ein orange-braun, das Cover, und es steht für sich. Es ist ebenfalls, also man erkennt es ganz klar als Pandemic Legacy Cover, es ist wieder die Uhr drauf zu finden, wir haben wieder Charaktere drauf, das Setting, das Thema ist erkennbar, aber es ist nicht Teil dieser quasi, wenn du alle vier Boxen zusammenstellst, Gesamtbildkomposition, was ich aber auch völlig in Ordnung finde, weil es schon für sich steht.
Genau, und das ist komplett standalone spielbar, ne? Also man muss auch jetzt nicht die Season 1 und 2 gespielt haben, um dann Season 0 zu spielen, oder sind da Easter Eggs oder sonst was drin, die man jetzt nicht verstehen würde?
Naja, es ist ein bisschen wie bei Season 2. Du verstehst alles, du hast keine Sachen, die dir nichts sagen, die du nicht begreifen kannst. Hast du das Wissen von Season 1, hast du natürlich ein paar Background-Infos, und sowas ist mit Sicherheit auch eingebaut, das habe ich schon gehört. Aber du brauchst kein Vorwissen, um die Geschichte zu genießen, um die Story zu erleben und vor allem nicht, um diese Spannung zu fühlen. Weil, also, ich hätte jetzt übrigens fast gedacht, ihr sagt ein anderes Spiel, was wir im November rausbringen. Aber ja, ich bin bei euch. Das ist so das Spiel, was auch bei mir im Haushalt mit am meisten erwartet wird. Weil meine Frau und ich haben Legacy Season 1 und Season 2 durchgesuchtet. Und wir werden noch Season 0 durchsuchten.
Bevor ich kurz noch eine Frage stellen muss, die du jetzt provoziert hast, kann ich noch mal jedem wärmstens ans Herz legen, wenn ihr noch nie ein Legacy gespielt habt, ist Pandemie eins der besten oder wenn nicht das Beste, um einzusteigen. Und wenn euch das gefällt, weil Robin ja gerade gesagt hat, egal mit welchem ihr anfangt, meines Wissens, und es wird auch garantiert noch sehr lange so sein, könnt ihr alle drei dann demnächst kaufen. Also Season 1 und 2 gibt's auch noch weiterhin im Handel.
Auf jeden Fall. Es ist ungebrochen beliebt. Es ist, wie du schon sagtest, ich glaube auch, irgendwie das beste Legacy oder die beste Legacy-Spielreihe, die mir untergekommen ist, und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen.
Und die provozierte Frage wäre dann natürlich, du dachtest, wir haben ein anderes Highlight. Welches hätten wir denn als Highlight markieren sollen?
Auch, oder?
Naja, also ja, als eigenständiges Spiel ist Legacy Season 0 definitiv mein persönliches Highlight auch, gebe ich zu. Als Erweiterung und Nerd, der ich ja doch irgendwo bin, auf meiner Bucketlist steht, seit ich weiß, dass es sie geben wird, Twilight Imperium mit 8 Spielern spielen, mit der Erweiterung Prophezeiung der Könige.
Wir sollten doch keine Erweiterung mehr ansprechen.
Ich weiß, aber habt ihr mal gesehen, was da alles drin ist?
Oh ja, also ich habe es mir sogar notiert hier. 7 neue Fraktionen, 40 neue Systeme und Hyperroutentafeln, 2 neue Spielertafeln, Anführerkarten, die es vorher nicht gab und noch zig mehr. Ich verstehe das so, aber ich habe niemals Twilight Imperium Version 1 bis 3 gespielt. Ich verstehe das so, dass ihr jetzt die Erweiterung von damals in der Version 4 jetzt sozusagen in einer Box veröffentlicht.
Zumindest sind es viele Elemente davon. Das habe ich auch so verstanden. Ich muss gestehen, 1 und 2 und 3 habe ich auch nicht gespielt. Ich habe mit 4 angefangen. Und ja, mir ist es auch egal, ob das bekannte Erweiterungen sind, ob das neu überarbeitete Erweiterungen sind oder sonst was. Es ist einfach großartig.
Es bleibt übrigens für alle, die das nicht kennen, bei einem Spiel mit einer Spielzeit von geschätzt 240 bis 480 Minuten pro Spiel. Das heißt, für so ein Spiel braucht ihr tatsächlich mindestens einen halben bis einen ganzen Tag, um es zu spielen. Das ist ein Brocken. Das muss einem bewusst sein. Also es ist schon ein sehr spezielles Spiel.
Man muss sich darauf einlassen, aber das Schöne ist, es ist überhaupt nicht kompliziert. Aber die Interaktion macht es natürlich wahnsinnig spannend.
Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft zu spielen, seit ich Kinder habe. Es liegt hier und ich warte drauf, aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen warten. So viel Freizeit kriege ich gerade nicht.
Ich bin bisher auch noch nicht eingestiegen, weil einfach zu viele Sachen noch sonst hier rumliegen.
Gut, dann würde ich sagen, wenn wir uns irgendwann mal wieder treffen können.
Spielen wir es mit dir, habe ich verstanden.
Bin immer dabei. Ich hab's,
wahrscheinlich brauchen wir aber erstmal 3 Stunden, um da in die Regeln alle reinzukommen, ne?
Es geht. Wie gesagt, die Regeln sind gar nicht so kompliziert. Es gibt sehr gute Regelvideos. Und ich habe es letztens mit einer Runde gespielt, die es alle noch nicht kannten. Und wir haben es in 6,5 Stunden durchgespielt.
Mit Erklärung?
Nee, ohne.
Okay.
Also dann mit Erklärung 7,5 oder wie auch immer.
Mhm. Also eine Stunde Erklärung braucht man da schon. Ja.
Dann halten wir das mal fest. Wir werden uns in irgendeiner Form, wenn alles wieder normal ist, mal treffen zum Twilight Imperium spielen.
Ich habe das jetzt auch so verstanden, dass egal, wo du einen Robin triffst, weißt du, der geht zu seinem Auto, macht den Kofferraum auf und da, wo der Ersatzreifen ist, steht so ein Twilight Imperium Version 4 drin. So habe ich das jetzt verstanden. Nee.
Ich habe gerade eine... Ja, ich müsste mein Auto mal aufmodden.
Ich danke auf jeden Fall den Robin für die Zeit, die er für uns hatte. Es ist dieses Jahr mit Neuheiten vorstellen echt anders als jedes andere Jahr zuvor. Aber es ist für uns auch alle, glaube ich, sehr, sehr spannend und sicherlich auch aus Verlagssicht ist es dieses Jahr sehr herausfordernd und lustig teilweise auch, wie man die Neuheiten präsentiert.
Ja, es ist anders, eine Herausforderung, aber auch mal eine neue Möglichkeit. Ich finde es auch sehr spannend. Und es macht Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt seit langer Zeit mein erster Podcast und doch könnte ich mich dran gewöhnen.
Ja, war sehr, sehr unterhaltsam. Ein Spiel muss ich noch erwähnen, bevor wir uns jetzt hier schon verabschieden, weil wir haben es heute nicht erwähnt. Das kommt auch noch aus eurem Vertriebsbereich, werden wir aber an anderer Stelle besprechen, weil es auch ein Spiel ist, auf das ich mich sehr, sehr freue. Das ist das Paleo von Hans im Glück. Aber das werden wir mit in einer separaten Folge mit Hans im Glück nochmal besprechen.
Genau, da gibt's ein Interview zu, das hat der liebe Olli geführt und es wird dann noch eine Besprechung des Spiels geben, die der Olli noch mit ein paar anderen macht. Mein Paleo ist gerade auch schon auf dem Weg zu mir und dann werden wir das demnächst garantiert auch per Audio aufnehmen und es dürfte auch im Bibelradio präsentiert werden.
Dann bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe mir das Spiel auch schon angeschaut und finde auch, Hans zum Glück geht da einen mal ganz anderen, sehr spannenden Weg.
Dann sagen wir doch an dieser an dieser Stelle Tschüss an unsere lieben Hörer. Bleibt am Bibelradio dran, weil es geht direkt weiter mit dem nächsten Slot. Schaut euch bitte die Verlagsstände an vom auf dem Portal vom März Verlag und besucht die ganzen Verlage. Zum größten Teil könnt ihr die Spiele auch anspielen oder sogar virtuell komplett spielen. Wenn nicht, könnt ihr euch auf jeden Fall informieren und Fragen stellen, Chat nutzen, Videos nutzen, Podcast nutzen. In jedem Format dürfte da was zu finden zu sein.
Oder geht zum Spielhändler eures Vertrauens. Wir haben ja gerade mitbekommen, es gibt eine Menge im Umkreis, selbst in Frankfurt und Bonn, 6 Stück in 40 Kilometer. Also da könnt ihr es dann auch noch sogar live ausprobieren. Zumindest ein Großteil der Spiele.
Ja, und egal was ihr macht, viel Spaß beim Spielen.
Dann sagen wir alle, ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank.